Hören Sie nun Regionalpastor Mario Hernandez. Liebe Geschwister, ich kann gar nicht genug zum Ausdruck bringen, was für ein Privileg und was für eine Ehre es ist, für jemanden wie mich, der, wie es Psalm 113 ausdrückt, aus dem Schmutz der Welt herausgekommen ist, und ich kann zu Ihnen kommen und zu den Prinzen aus dem Volk Abrahams sprechen. Ich bin sehr dankbar für diese Ehre und das Privileg und möchte Ihnen Grüße ausrichten. Wir haben Geschwister an den extremsten Orten der Erde und bringe Ihnen Grüße aus der größten Stadt der Welt, Mexico City, aus der höchsten Hauptstadt der Welt, La Paz, Bolivien. Wir haben etwa 120 Mitglieder in Mexiko und wir haben ein Mitglied in La Paz, Bolivien. Die Stadt liegt etwa 14.000 Fuß hoch, das sind knapp 5.000 Meter, und ist die am höchsten gelegenste Hauptstadt der Welt. Und ich bringe Ihnen Grüße aus der höchsten Stadt der Welt in Peru, 14.350 Fuß hoch. Dort haben wir 35 Geschwister in dieser Höhe und sie haben mich gebeten, ihnen Grüße auszurichten und ihnen zu sagen, dass sie sie lieben. Und ich bringe ihnen auch Grüße aus der zweitsüdlichst gelegensten Stadt der Welt, aus Rio Grande in Tierra del Fuego, aus Feuerland, dem Land der Pinguine in der Antarktis. Und ich bin bemüht, all diese Geschwister zu besuchen, so dass ich sie mindestens einmal im Jahr sehen kann und es ist ein herrliches Privileg. Ein großer Segen. Und sie lieben sie. Und sie lieben dieses Werk. Und sie haben einen Eifer für dieses Werk. Nun, Geschwister, heute möchte ich ein Thema besprechen, das im Herzen unseres geliebten Vorsitzenden Evangelisten von höchster Bedeutung ist. Ich bin es nicht wert, darüber zu reden, aber es ist so wichtig. Es ist das Thema des lebendigen Glaubens. Wir können über Glauben reden. Und Sie wissen, Geschwister, dass lebendiger Glaube eine Definition hat. Und Sie kennen sie sehr gut und ich möchte sie mit Ihnen zusammen lesen. Sie steht an verschiedenen Stellen im Jakobusbrief und ich bin dankbar für diesen Brief. Mehr als Martin Luther für ihn dankbar war. Sie wissen, er nannte diesen Brief einen Strohbrief und wir können ihn einen Felsbrief nennen. Und wir werden gleich sehen, warum. Wenn wir keinen lebendigen Glauben haben, wird unser christliches Leben nicht auf dem Felsen fundiert und fixiert sein. Wir werden also sehen, während wir hier im Kapitel 2 des Jakobusbriefs lesen, schlagen Sie das auch bitte auf, liebe Geschwister. Ich sagte zu den Predigern, die an der Konferenz versammelt waren, dass ich nicht wüsste, was kurz bedeutet, weil ich ein Problem mit Zeit habe. Und Sie wissen, dass das ein Problem der gesamten dritten Welt ist. Und ich werde meine Uhr hier hinlegen, damit mich unser geliebter Vorsitzender Evangelist nicht ausbremsen muss, wie vor 4 Jahren, als ich auch hier vor Ihnen stand. Dort hatte ich die Zeit völlig vergessen und ich hoffe, ich werde es nicht wieder tun. Ich hoffe, ich habe meine Lektion gelernt. Also gehen wir zum zweiten Kapitel des Jakobusbriefs und dort heißt es, Vers 14, Jakobus 2, Vers 14, Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Diese Erklärung ist entscheidend für uns, Geschwister, denn Sie wissen, das ist wahrscheinlich das am meisten verzerrte Konzept in den Lehren des Apostels Paulus. Denn es wird kein Unterschied mehr gemacht zwischen dem, dass Werke uns nicht rechtfertigen können, was absolut wahr ist. Es ist nur das Blut Christi, das unsere Sünden vergibt. Aber nachdem dieses Blut einmal vergossen worden ist und wir gereinigt wurden, zu einem fruchtbaren Boden gemacht wurden, für die Aussaat des Wortes Gottes, dann müssen wir Früchte hervorbringen. Und diese Früchte zeigen sich durch Werke. Die Werke kommen also nicht vor der Rechtfertigung, aber sie sind ein Beweis, nachdem wir einmal gerechtfertigt worden sind, dass etwas in uns lebt, nämlich der Heilige Geist Gottes. Es ist also ein einfaches Konzept, aber es scheint sehr verwirrend zu sein für die Prediger da draußen in der Welt, liebe Geschwister. Lesen wir also ein paar Schriftstellen hier. Jakobus 2, Vers 14, das haben wir gerade gelesen. Wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke, kann denn der Glaube ihn selig machen oder retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Ich denke, das ist sehr klar, Geschwister. Und im letzten Vers steht die Schlussfolgerung, Vers 26, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Nun, Jesus Christus hat eine Aussage gemacht, die wir in zweifacher Art verstehen können. Im 18. Kapitel des Lukasevangeliums, Vers 8: Ich weiß, Sie wissen alle, was ich Ihnen heute beibringen möchte, aber wir müssen uns diese Dinge immer wieder in Erinnerung rufen. Und das oftmals, weil wir genau in der Zeit leben, die Christus hier beschrieben hat. Lukas Kapitel 18 und Vers 8. Dort heißt es, inmitten des Verses macht Christus hier diese Aussage. Lukas Kapitel 18 und Vers 8, mitten im Vers: Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Das ist eine sehr ernsthafte Aussage. Erst heißt es, Glaube ohne Werke ist tot, und Christus fragt sich, ob er Glauben finden wird, wenn er zurückkommt. Wir können das auf zweierlei Art verstehen. Es ist einerseits eine Warnung, dass es sehr wenig Glauben geben wird, aber es ist auch eine Herausforderung, die wir uns zu Herzen nehmen können. Und wir können unserem Meister diese Frage beantworten: Ja, du wirst ihn finden, denn wir werden von Herzen glauben und wir lieben dich und möchten deinem Beispiel folgen, durch Werke, die unseren Glauben bezeugen. Das ist die Herausforderung für uns heute. Und wir wissen, um das Bild zu vervollständigen, wie wichtig diese Angelegenheit ist, Geschwister, wenn wir im Hebräerbrief Kapitel 11 nachsehen. Sie kennen das auch alle. Es ist auch sehr deutlich, was es in Kapitel 11 und Vers 6 heißt. Hebräer, Kapitel 11 und Vers 6. Aber ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Es ist sehr dramatisch formuliert hier, Geschwister. Ohne Glaube ist unmöglich, Gott zu gefallen. Es könnte also sein, dass Gott nicht viel Gefallen an vielen seiner Kinder heute hat, weil er uns warnt, dass es wenig Glauben geben wird in der Endzeit. Aber wir müssen diese Herausforderung zu Herzen nehmen, Geschwister, und wir werden ein paar inspirierende Beispiele betrachten. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist. Mit anderen Worten, Gott muss für uns real sein, Geschwister. Noch realer als die materielle Welt, denn er ist es, der die materielle Welt erschaffen hat. Die Tage der physischen Schöpfung sind gezählt. Eines Tages wird sie verschwinden. Aber die Geistwelt bleibt für immer. Wenn also diese Realität nicht in unserem Herzen und in unserem Sinn vorherrscht, Geschwister, dann werden wir zusammen mit dieser Welt erschüttert werden und werden verschwinden mit ihr. Der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Wissen Sie, Geschwister, ein bisschen Glaube ist nicht genug für Gott. Er hat seine Jünger zurechtgewiesen in Liebe. Wir können diese Schriftstelle betrachten, Geschwister, in Kapitel 17 des Matthäus-Evangeliums. Und hier gehen wir zum zentralen Aspekt dieses Themas. Warum gibt es so wenig Glauben heute? Hier gibt es eine Formel und wir sollten sie zu Herzen nehmen. Sie kam von unserem Meister, unserem ältesten Bruder, unserem Gott und Hohepriester. Sie erinnern sich, Jesus kam zurück von dem Berg, wo er verklärt wurde, und die Jünger waren nicht fähig, einen Dämon auszutreiben. Und sie stellten ihm eine Frage. Matthäus Kapitel 17, Vers 19. Matthäus 17 und Vers 19. Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren, und fragten: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sprach zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens. Das zeigt uns, dass Glaube an sich uns nicht retten wird, wenn wir keine Früchte haben. Ein Baum, der keine Früchte hervorbringt, wird abgehauen werden. Es ist wie mit Erkenntnis, die nicht angewendet wird. Es gibt Parallelen hier. Im 5. Buch Mose sagt Gott: Ich gebe euch Statuten, ich gebe euch Gesetze, ich gebe euch Rechte, haltet sie nun und tut sie. Dadurch werdet ihr als Weise gelten. Wenn diese Dinge auf der Ebene des Wissens bleiben, dann sind sie nichts weiter als Wissen, aber nicht Weisheit. Wenn wir an Gott glauben und wir wissen, dass es ein hohes, übermächtiges Wesen gibt, das auf dem Thron des Universums sitzt, aber wir tun nicht, was er sagt, dass wir tun sollen, dann ist dieser Glaube tot. Also lesen wir nochmal, was Christus geantwortet hat in Matthäus Kapitel 17. Er aber sprach zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens. Es ist nicht genug, einen kleinen Glauben zu haben. Gott möchte mehr als nur einen kleinen Glauben, Geschwister. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg: Heb dich dorthin, so wird er sich heben, und euch wird nichts unmöglich sein. Nun schauen wir uns die Formel an. Es gibt hier eine Gleichung, eine geistliche Gleichung, eine Formel, die uns hier gegeben ist. Es heißt aber, diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Eine sehr einfache Formel. Was bedeutet es? Wenn wir über diese Ebene herauswachsen wollen, dass wir nur kleinen Glauben haben, sodass wir den Glauben Christi in uns haben, dann müssen wir regelmäßig praktizieren, was hier gesagt ist. Fasten und beten. Die Formel ist sehr einfach. Wenn wir es nicht tun, werden wir nicht im Glauben wachsen. Wenn Sie wissen, wie man fastet, aber tun es nicht, dann wird es Ihnen nichts nützen. Wenn wir wissen, wie man betet, aber es nicht tun, täglich tun, morgens und abends und sogar in der Nachfolge derer, die von Gott geliebt genannt werden, zum Beispiel König David und Daniel, sie haben es dreimal am Tag getan. Und Gott war eine Realität für sie. Wir werden ein paar inspirierende Beispiele dafür sehen. Und wir wissen auch, dass wir nicht allein vom Brot leben, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Das ist die Ernährung. Wenn wir fasten und beten, ernähren wir unser Herz und unseren Sinn mit dem Wort Gottes. Und der Glaube kommt durch das Hören. Erinnern Sie sich daran in Römer Kapitel 10. Wir brauchen es nicht aufzuschlagen. Der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. So brauchen wir also vier Dinge, um unseren Glauben zu verstärken. Und wir haben immer darüber gehört, Geschwister. Aber tun wir es auch? Das ist die Frage. Wir müssen fasten und beten. Christus gab uns diese Formel. Wir müssen meditieren über Gottes Gesetz. Sie wissen, wenn Sie das Wort Gottes wie Nahrung aufnehmen, dann ist das Meditieren wie eine Art Verdauung. Es geschieht automatisch, wenn wir angefüllt sind mit dem Wort Gottes. Wir brauchen also beten und fasten, meditieren und Bibelstudium. Auf dieser Ebene aber ist der Glaube immer noch tot. Es sei denn, wir setzen ihn in die Tat um. Das ist der fünfte Aspekt. Wir brauchen diese vier Dinge, um den Glauben zu mehren, aber um ihn ein Teil von uns zu machen und ihn zum Leben zu erwecken, müssen wir ihn in die Tat umsetzen. Wir mögen viel fasten und viel beten und viel meditieren und viel die Bibel studieren. Aber wenn der Glaube dann nicht in die Tat umgesetzt wird, ist er tot. Wir brauchen also fünf Dinge, Geschwister, um den Glauben in uns zu verstärken, sodass wir einen lebendigen Glauben haben. Es gibt sehr inspirierende Beispiele, Geschwister, und ich möchte Sie bitten, das Buch Daniel aufzuschlagen. Und ich habe leider nicht die Zeit, alle inspirierenden Beispiele des Glaubens in diesem Buch durchzugehen, aber ich möchte Ihnen empfehlen, ein persönliches Bibelstudium vorzunehmen und die Lektionen des Glaubens zu betrachten, die wir im Buch Daniel finden. Er wurde von Gott geliebt genannt, und wir werden so heute einiges in der Bibel lesen, weil ich glaube, dass Gottes Wort dieses Thema besser beschreibt, als ich es tun kann. Wir können zum ersten Kapitel des Buchs Daniel gehen, und wir beginnen hier zu lesen und werden ein paar Beispiele sehen, die uns helfen, zu verstehen, was lebendiger Glaube ist. Wir können viel über die Geschichte lernen in diesem Buch. Wir können auch viel über Prophezeiungen lernen, und es ist ein grundlegendes Buch in Bezug auf Prophezeiungen. Wir können einige Dinge lernen, aber wenn wir uns auf den Aspekt des Glaubens konzentrieren, können wir auch viel lernen aus diesem Buch, liebe Geschwister. Daniel ist eine meiner Lieblingspersönlichkeiten in der Bibel, und ich bin sicher, viele von Ihnen sehen das genauso, aber ich liebe diesen Mann einfach. Ich freue mich darauf, ihn eines Tages umarmen zu können. Als Geistwesen, denke ich, wird er es richtig einzuordnen wissen. Ich werde jedenfalls Daniel sehr schnell aufsuchen. Ich weiß, viele von Ihnen wird es zu David hinziehen, und das werde ich auch schnell tun, aber dieser Mann inspiriert mich sehr. Er lebte über 70 Jahre in Babylon, und es wurde kein Makel an ihm gefunden, in Gottes Augen. Was für ein beeindruckendes Vorbild. Selbst inmitten von Babylon hat er seinen Glauben und seine Überzeugungen niemals kompromittiert. Und so ist er ein Vorbild für die jungen Leute. Als er nach Babylon gebracht wurde, so sagen es alle Gelehrten, Forscher und die Traditionen der Juden und die Kommentatoren wie Josephus, war dieser junge Mann und seine Freunde wahrscheinlich zwischen 15 und 17 Jahre alt. Das ist eine Inspiration für die jungen Leute heute. Er zeigt, man kann es schaffen. Und er ist eine Inspiration. Ich muss immer wieder davor warnen, hier spricht ein Latino zu Ihnen. Haben Sie Geduld mit meinen Emotionen. Ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Ich bin froh, dass es manchmal auch Dr. Meredith passiert, dass ihn seine Emotionen überkommen. Also, auch für die älteren Leute, am Ende von 70 Jahren des Dienens unter vier Königen in Babylon, denen er gedient hat, er begann König Cyrus zu dienen, dann Darius, und er war über 80 Jahre alt, und es fand sich kein Makel an ihm. Was für ein Vorbild! Lesen wir also hier, Kapitel 1 und Vers 1 im Buch Daniel. Im dritten Jahr der Herrschaft Jojakims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Jojakim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land Sinia bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König, ich könnte viel darüber sagen, aber wir werden uns heute auf den Aspekt des Glaubens konzentrieren. Es ist eine wunderbare Sache, dieses Buch als ein Bibelstudium sich vorzunehmen und wirklich von Kapitel 1 bis Kapitel 12 durchzugehen. Es gibt so viel darin zu entdecken, in vielen Aspekten. Es ist wirklich etwas, worüber man nachdenken kann. Gehen wir also weiter in Vers 3. Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Kindern Israel auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. So wissen wir, dass Daniel ein Nachfahre von König David war. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären. Also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte, von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Im Endeffekt wollten sie sie integrieren in ihre Nation und ihnen helfen, ihre Herkunft zu vergessen, sodass sie zu Babyloniern werden. Vers 6. Unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hanania, Mishael und Asaja. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Schadrach und Mishael Meshach und Asaja Abednego. Und jetzt lesen wir Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte. Nun sehen wir uns das an, Geschwister. Hier haben wir einen jungen Mann im Palast des gefürchtetsten Mannes seiner Zeit. Und ich zeige Ihnen anhand der Worte von Daniel, wie furchterregend dieser Mann war, sodass wir einige Aspekte verstehen können und lernen, was lebendiger Glaube bedeutet. Und das ist wichtig. Es ist interessant, sehen wir uns das an. Daniel traf seine Entscheidung, bevor er sich Gedanken über die Umstände und die Folgen machte. Schauen wir uns das an. Als die Handschrift an der Wand erschien in Daniel Kapitel 5, beschrieb Daniel gegenüber Belsaser, dem Enkel von Nebukadnezar, wie sein Vater gewesen ist. Und lesen wir hier in Kapitel 5, Vers 18 im Buch Daniel. Daniel Kapitel 5 und Vers 18. Es heißt hier, mein König. Daniel war gerufen worden, weil die Mutter des Königs gesagt hatte, dass es einen Mann gibt, der die Handschrift an der Wand interpretieren konnte. Es gibt jemanden in der Stadt, der es tun kann. Mein König, Gott der Höchste hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Sehen Sie, Daniel hat niemals aus den Augen verloren, wer über Nebukadnezar stand. Er hatte die Macht, weil sein Gott ihm die Macht gegeben hat. Das war in Daniels Sinn und Herzen. Das ist wichtig, Geschwister, für uns. Und wir sehen gleich warum. Und um solcher Macht willen, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Sie wissen, Jojakim hatte Angst. Jeremia sagt das. Und Daniel war zu dieser Zeit am Hof in Jerusalem. Die Leute hatten Angst vor Nebukadnezar. Es heißt, sie fürchteten und scheuten sich. Er tötete, wen er wollte. Wenn er es wünschte, wurde jemand getötet. Er musste sich mit keinem Parlament beraten. Er ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte. Er demütigte, wen er wollte. Aber zusätzlich zu dieser Macht war er auch noch hitzköpfig. Und wir werden das auch gleich sehen, wenn wir weiter im Buch Daniel lesen. Und zusätzlich zu dieser Hitzköpfigkeit war er auch ein grausamer Mann. Und nun ist dieser junge Mann, der vielleicht 17 Jahre alt ist, und er als Gefangener hergebracht wurde, im Haus dieses Königs, im Haus des gefürchtetsten Mannes auf der ganzen Erde, in seinem eigenen Haus, hat er Rücksicht auf die Umstände genommen, um zu sehen, ob es für ihn günstig wäre, Gott zu gehorchen? Nein. Er nahm es sich in seinem Herzen vor, Gott zu gehorchen. Das war das Erste, was er getan hatte. Er hat nicht die Umstände betrachtet, um zu sehen, ob es möglich wäre, Gott zu gehorchen. Er entschied sich dafür, ich werde meinem Gott gehorchen. Das ist lebendiger Glaube. Und dann hat er die Umstände betrachtet, um zu sehen, was Gott ihm bringen würde. Wir haben viel zu viel von dem gesehen, Geschwister, in den letzten Jahrzehnten. Menschen, die die Umstände betrachtet haben, um zu sehen, ob es für sie günstig wäre, Gott zu gehorchen. Und erst dann haben sie ihre Entscheidung getroffen. Wenn sie die Sache so angehen, dann sind sie zum Scheitern verurteilt. Vielmehr müssen wir so denken, wenn Gott real für uns ist, weil wir regelmäßig fasten und beten, weil wir sein Wort studieren, dann können uns die Umstände nicht verführen. Daniel, dieser junge Mann von 17 Jahren, wusste, sein Gott ist viel realer als diese Männer um ihn herum, die ihm befahlen, unreine Nahrung zu sich zu nehmen. Und er entschied sich dafür, seinem Gott zu gehorchen. Und er ließ Gott sich um die Konsequenzen kümmern, was auch immer es bringen würde. Er wusste, er riskierte sein Leben. Sind wir dafür bereit? Das ist die große Frage für uns. Wir müssen Gott gehorchen und im Kleinen treu sein. Prüfen wir, ob die Umstände günstig sind, um Gott zu gehorchen? Oder treffen wir unsere Entscheidung und handeln wir entsprechend? Das ist es, was lebendiger Glaube genannt wird. Bewiesen durch Werke und Gehorsam. Das ist eine sehr wichtige Aussage, genau hier. Das ist mir kürzlich in den Sinn gekommen. Das Wort Gottes ist etwas sehr Erstaunliches. Man wird immer wieder daraus lernen können. Für mich war das entscheidend. Manche von uns, Geschwister, und ich habe mich anfangs auch dessen schuldig gemacht, zumindest was den zweiten Zehnten betraf, manche Leute sagen, ich werde mal schauen, ob ich genug Geld übrig habe, wenn die Umstände günstig sind, damit ich dem lebendigen Gott meinen Zehnten bezahlen kann. Wenn Sie das tun, Geschwister, das ist kein lebendiger Glaube. Treffen Sie die Entscheidung, Gott zu gehorchen, und dann wird er für den Rest sorgen und uns dafür segnen. Gott sagt über den zweiten Zehnten, und die revidierte Elberfelder Übersetzung sagt das hier etwas deutlicher, du sollst gewissenhaft allen Ertrag deiner Saat verzehnten, damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, alle Tage zu fürchten. Wenn wir das nicht tun, wenn wir die Umstände betrachten, um zu sehen, ob sie günstig dafür sind, dass wir unserem Gott den Zehnten geben, den ersten Zehnten an ihn und den zweiten Zehnten als ein Gebot, gewissenhaft, ohne Unterbrechung, wenn wir die Sache so angehen und denken, okay, ich werde sehen, ob ich genug Geld habe, um den ersten und zweiten Zehnten zu bezahlen, dann betrachten wir zuerst die Umstände. Das ist kein lebendiger Glaube. Bei lebendigem Glauben gehorcht man Gott und dann glaubt man seinen Verheißungen, wenn er sagt, dass er uns das Himmelsfenster auftun werde. Das sind seine Verheißungen. Ein Mann hat mir einmal gesagt, ich warte darauf, dass Gott mich so segnet, dass ich richtig den Zehnten geben kann. Und ich sagte zu ihm, Gott wartet darauf, dass Sie richtig den Zehnten geben, damit er Sie segnen kann. Glauben Sie, dass Gott einen ungehorsamen Sohn oder eine ungehorsame Tochter segnen wird? Sie würden das auch nicht tun, oder? Als Eltern? So oft sind wir es, die Gott die Hände binden. Ich habe es so oft gesehen, und ich kann auch selbst von mir nicht behaupten, dass ich es bereits geschafft habe. Ich habe auch noch viel zu lernen. Und ich habe Führer in der Kirche gesehen, die auf Umstände geachtet haben, ob sie günstig wären, sodass sie für ihren Gott eintreten könnten. Sie haben sichtbare Dinge über den Unsichtbaren gestellt. Und das funktioniert nicht. Und Gott wird uns in eine andere Prüfung bringen. Denn er will nicht, dass irgendjemand verloren gehe. Glaube braucht Arbeit, braucht Werke, die entwickelt werden müssen. Glaube ist eine Frucht, in der Lutherbibel heißt es Treue, in der Liste der Früchte des Heiligen Geistes, aber das ursprüngliche griechische Wort, das sich auch noch in der Lutherbibel 1912 findet, ist Glaube. Glaube ist eine der Früchte des Heiligen Geistes. Gott gibt uns Zeit, weil Früchte nicht über Nacht wachsen können. Um eine Ernte einbringen zu können, um an einem Baum Früchte zu sehen, Diese reifen nicht über Nacht. Es braucht Zeit. Es braucht Fasten. Es braucht Gebet. Es braucht Sorgfalt. Es braucht Bibelstudium. Es braucht Meditation. Und es braucht es, dass wir Gottes Wort in die Tat umsetzen. Jeden Tag. Und dass wir nicht unser Geld vor Gott stellen. Oder unseren Mangel an Zuversicht. Zuallererst, wenn wir Glauben haben, werden wir Gott gehorchen. Und dann wird er für den Rest sorgen. Und er wird es. Er wird uns einen Ausweg geben. Und wir müssen das lernen, Geschwister. Es gibt viel zu viel Unglaube um uns herum. Aber wenn wir uns einmal entschieden haben, Gott zu gehorchen, ich habe vorgestern in Peru angerufen und ich wollte wissen, wie es den Geschwistern dort geht. Wir haben manche in Lima, auf Meereshöhe, und andere in der höchsten Stadt auf Erden, 14.350 Fuß hoch. Man glaubt kaum, was diese Menschen vollbringen konnten. Einer von ihnen in der höchsten Stadt auf Erden, einer unserer Geschwister, hatte ständig und immer wieder Eheprobleme. Und der Prediger, der noch nicht voll von uns anerkannt ist, hat eine wunderbare Einstellung der Demut. Und er ist belehrbar und liebevoll. Und er sagte zu ihm, wir wollen dieses Problem lösen. Und er ging zu diesem Schafhirten, 14.350 Fuß in der Höhe. Dort ist es kalt und jede Nacht gefriert es. Und sie fasteten zusammen 5 Tage hintereinander. 5 Tage. Kein Essen und kein Trinken. In dieser Höhe. Der Prediger stand dem bei, der in Not war. Er sagte zu ihm, sie müssen das Problem überwinden, das sie haben. Und das Problem war Eifersucht. Sie müssen Gott suchen. Und sie fasteten zusammen 5 Tage. Und sie planten, 7 Tage zu fasten. Aber der Mann, der das Problem hatte, sagte nach 5 Tagen, ich kann nicht mehr, mein lieber Pastor, ich glaube, mein Problem ist gelöst. Und wissen Sie was? Das Paar lebt heute glücklich. Das ist lebendiger Glaube. Es gab auch Spannungen zwischen der Gemeinde in Sierra del Pasco, im Gebirge, und der Gemeinde in Lima. Jedes Mal, wenn sie zusammenkamen, für das Fest zum Beispiel, gab es Spannungen. Und ich war sehr besorgt darüber. Und sie entschlossen sich, jeden ersten Sabbat im Monat gemeinsam zu fasten. Die Gemeinde in Lima und die Gemeinde in Sierra del Pasco. Und sie baten darum, Frieden untereinander zu haben. Und nun haben sie Harmonie. Sie haben Frieden. Ich kam gerade vom Laubhüttenfest dort und sie waren alle zusammen und es gab Harmonie und Frieden. Gott hat diese Gebete erhört. Und in Lima, in Peru, haben wir einen jungen Mann, der begonnen hatte, die Gemeinde zu besuchen, weil er sich für eines der Mädchen dort interessierte, in Lima. Sein Name ist Raphael und er studiert Biologie und möchte ein Biologe werden. Und er hat recht regelmäßig die Versammlung besucht, für einen Zeitraum von fast 2 Jahren. Und dann kam er zu mir und sagte zu mir, Herr Mario, können Sie mich taufen? Und ich sagte zu ihm, mein Freund, Sie gehen immer noch am Sabbat in die Schule. Sie haben Kurse am Sabbat belegt. Sie tun immer noch akademische Arbeit in der heiligen Zeit Gottes. Ich kann Sie nicht taufen, wenn Sie Gottes Gesetz brechen. Und er sagte zu mir, wissen Sie, Herr Mario, mein Vater beobachtet mich sehr genau und er hat viele Opfer gebracht. Wenn ich diese Kurse nicht belege, dann wird mein Studium etwa 2 oder 3 Jahre länger brauchen. Und ich sagte zu ihm, mein Freund, Sie müssen eine Entscheidung treffen. Wem möchten Sie gefallen? Ihrem physischen Vater, hier auf Erden, oder Ihrem Vater im Himmel? Und er traf seine Entscheidung. Es war eines der letzten Semesters seines Studiums und es war der Monat Juli. Und der Chemiekurs wurde auf den Sabbat gelegt. Sie können sich vorstellen, Chemie ist für einen Biologen ein zentrales Studienfach. Er ging also her und studierte Chemie für sich selbst während der Woche und hat nicht einmal den Unterricht am Sabbat besucht, für das ganze Semester, von Juli 2009 bis Dezember 2009. Er sagte, egal was die Konsequenzen sind, ich werde Gott gehorchen. Und nachdem die Semesterabschlussprüfungen vorbei waren, schaut er sich seine Note an und hatte die Prüfung in Chemie bestanden. Er sagte zu mir, fragen Sie mich nicht, wie es geschehen ist, ich weiß es nicht. Er hatte den Kurs in Chemie erfolgreich absolviert. Nun ging es zum nächsten Semester und jetzt sind wir in der Mitte dieses Semesters und sie legten 3 Kurse auf den Sabbat. Er sprach mit dem Lehrer und sagte, ich kann diese Klassen nicht besuchen. Wissen Sie, Sabbat ist das gleiche Wort im Spanischen, Sabato. Da gibt es also keine Verwirrung. Es kommt direkt aus dem Hebräischen, dank der Juden, die in Spanien gelebt haben. Also Sabbato ist der Sabbat, direkt aus dem Hebräischen. Er sagte also zu dem Lehrer, ich kann diese drei Klassen am Sabbat nicht besuchen. Und der Lehrer sagte zu ihm, tut mir leid, so ist es eben, dann werden sie eben nicht hingehen. Aber er hatte seine Entscheidung getroffen, Gott zu gehorchen und Gott sich um die Umstände kümmern zu lassen. Die Klassen wurden auf die Wochentage verlegt, weil fast keiner die Klasse besucht hatte. Das ist lebendiger Glaube. Sobald ich wieder nach Peru komme, werde ich ihn taufen. Er hat jetzt die Früchte. Alle Früchte, um getauft zu werden. Ich könnte Ihnen mehr Geschichten darüber erzählen. Sie haben Armandos Frau getroffen, die schöne Juliana. Das ist auch eine wunderbare Geschichte. Aber ich will nicht noch mehr Zeit damit verbringen. Gehen wir hier weiter im Thema. Aber das ist es, was lebendiger Glaube ist. Man schaut auf Gott, weil er real für uns ist. Und dann wird er sich um den Rest kümmern. Viele Führer in der Kirche haben diese Lektion immer noch zu lernen, Geschwister. Ich war im Hauptbüro, ich weiß es. Aber Gott wird sich darum kümmern, er ist die Liebe. Wir werden mehr darüber sprechen, wenn wir weitergehen. Daniel Kapitel 1 und Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte. Hätte er sich zuerst um die Umstände Sorgen gemacht, die ich Ihnen bereits beschrieben habe, jeder fürchtete sich vor diesem Mann, seiner Macht, seiner Hitzköpfigkeit, wir werden seine Hitzköpfigkeit in Kapitel 2 nochmal sehen, und seine Grausamkeit. Daniel wusste, wer über ihm stand. Das war sein Gott, sein realer Gott. Und wenn Sie Kapitel 9 aufschlagen, dort fastet Daniel auch. Und alles weist darauf hin, dass er in Kapitel 10 auch gefastet hat. Er praktizierte diese Dinge. Deswegen war sein Gott real für ihn. Und wahrscheinlich wurde Gott für ihn noch realer, als die Prophezeiungen sich erfüllten, die Jeremia gegeben hatte und er in Gefangenschaft weggeführt wurde. Und dann war er Gott sehr nahe. Ich hoffe, wir müssen nicht darauf warten, dass die Umstände uns dazu zwingen, sorgfältig zu sein. Sorgfältig darin zu sein, unseren Glauben aufzubauen, sodass er wächst und heranreift, als eine Frucht des Heiligen Geistes. Deswegen werden die törichten Jungfrauen überrascht, weil Glaube eine Frucht ist, die nicht über Nacht wächst. Es braucht Zeit, es braucht Sorgfalt, es braucht Arbeit. Lesen wir im Buch der Sprüche, bevor wir weitergehen. Sprüche Kapitel 20 und Vers 4. Wenn wir faul sind, Geschwister, dann werden wir keinen Glauben ernten können. Und keine der Früchte Gottes. Sprüche Kapitel 20, Vers 4. Dort heißt es, Sprüche 20, Vers 4, im Herbst wird der Faule nicht pflügen, so muss er in der Ernte betteln und kriegt nichts. Wenn wir nicht pflanzen und uns um die Saat kümmern und sie gießen, die Saat hegen und das Unkraut ausreißen, was können wir dann ernten? Wenn wir nicht aktiv sind, wenn wir nicht regelmäßig fasten, erinnern wir uns, die Formel ist sehr einfach. Aber viele Menschen hier tun es nicht. Ich sage viele, ich hoffe nicht hier, aber was war der Grund, warum unsere frühere Organisation so eine schreckliche Tragödie erlebt hat? Ein Debakel. Christus hat eine sehr einfache Formel gegeben. Wenn ihr hört, was ich sage und es nicht tut, dann ist euer Gebäude auf Sand gebaut. Und der Sturm kommt, und was auch immer sie erbaut haben, wird verschwinden. Aber wenn ihr auf den Felsen baut, dann wird es stehen bleiben, weil ihr in die Praxis umgesetzt habt, was ich euch gesagt habe. Und hier gibt Gott uns die Formel dafür, dass wir Glauben haben, lebendigen Glauben, sodass Gott für uns Realität wird. Die Formel ist Fasten, Gebet, Bibelstudium, Meditation und alles in die Tat umzusetzen, was wir gelernt haben. Wir sollten dieses Buch studieren, wie David es tat, von ganzem Herzen. Zeige mir, lehre mich dein Gesetz. Nicht, dass wir andere damit beeindrucken können, sondern weil wir das Verlangen haben, zu wissen, was Gott möchte, dass wir tun. Ich möchte meinem Gott gefallen. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Wie zeigen wir also Gott unsere Liebe? Ganz im Gegensatz zu dem, was die Welt lehrt. Sie denken, das Gesetz unterdrückt. Nein, das Gesetz ist der Weg, wie wir unsere Liebe gegenüber Gott zum Ausdruck bringen. Wenn wir ihm gehorchen. Christus sagte es dreimal. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und dann sagt er, niemand hat größere Liebe, als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihm unsere Dankbarkeit zu zeigen, bedeutet also, dass wir seine Gebote halten. Und dann entsprechen wir seiner Liebe, indem wir unser Leben geben. Wie er sein Leben gegeben hat, wegen unserer Sünden. Man kann noch viel darüber sagen, Geschwister. Aber gehen wir zurück zu Vers 8 von Daniel Kapitel 1. Erinnern Sie sich an die Reihenfolge. Erst ist lebendiger Glaube, dass Gott so real ist, dass man sagt, ich werde Gott gehorchen. Das ist das höchste Prinzip. Erinnern Sie sich, Petrus lief auf dem Wasser, und sobald er seine Augen von Christus abwendete und er die Umstände betrachtete, die nicht günstig waren, dann begann er zu sinken. Und das wird uns auch so geschehen. Und es ist vielen Führern sogar so gegangen, die ich persönlich kennengelernt hatte. Sie sahen, dass die Umstände nicht günstig waren, um den Standard zu wahren und Gott zu gehorchen. Die Umstände waren ihnen realer als der lebendige Gott. Und ich kann Ihnen sagen, auch ich habe noch nicht meine Lektion vollständig gelernt. Ich kann mich also selbst nicht rühmen. Denn wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinen Weinen nicht unrein machen wollte. Und bat den obersten Kämmerer, sehen Sie, erst hat er seine Entscheidung getroffen und dann hat er seine Bitte geäußert. Bewahren Sie das in Ihrem Sinn, Geschwister. Schauen Sie nicht um sich, um zu prüfen, kann ich Gott gehorchen? Nein, erst treffen wir eine Entscheidung und Gott wird sich um den Rest kümmern. Das ist lebendiger Glaube. Daniel traf seine Entscheidung zuerst und dann sprach er mit dem obersten Kämmerer. Das ist die Reihenfolge. Das sind die Prioritäten. Wenn wir die verkehren, dann versagen wir, dann sinken wir. Wie Petrus. Als Petrus den Wind und die Wellen betrachtete, da begann er zu sinken. Er bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Nun sehen Sie, was kommt. Gott öffnete sofort die Tür für ihn. Nun, wir haben vorher über den Sabbat gesprochen und wir müssen nicht harsch sein gegenüber den Menschen, wir müssen höflich sein und nur zeigen, dass wir eine aufrichtige Überzeugung haben. Daniel ist ein wunderbares Vorbild dafür. Als man alle Weisen in Babylon tötete, sprach er freundlich und sanftmütig zu dem, der dafür verantwortlich war. Das ist Weisheit, was wir hier auch lernen können. Nun, schauen wir, was hat Gott getan? Nachdem Daniel seine Entscheidung getroffen hatte, an dem problematischsten Ort auf der ganzen Erde in dieser Zeit, es hätte keinen schwierigeren Ort geben können, als den, wo Daniel gerade war. Das Haus von Nebukadnezar. Und ich brauche Ihnen nicht nochmal zu wiederholen, wie gefürchtet und wie grausam dieser Mann war. Und schauen Sie die Antwort dieses Kämmerers. Lesen wir, was Gott getan hat. Vers 9. Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Daniel tat die Dinge in der richtigen Reihenfolge und Gott hat sich um den Rest gekümmert. Gott hat es getan. Es heißt hier, und Gott gab es Daniel. Daniel hat nicht versucht, die Sympathie des Kämmerers auf eigene Weise zu bekommen. Es war Gott, der dem Kämmerer diese günstige und gnädige Einstellung gegeben hat. Nachdem Daniel getan hat, was richtig in Gottes Augen war. Und Gott gab es Daniel, sehen Sie, jedes Wort hier ist wichtig, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel, ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König. Ich habe Ihnen schon darüber erzählt, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Nur weil diese jungen Leute schlechter aussehen könnten, würde er sein Leben verlieren. Sie sehen, welches Risiko Daniel hier auf sich nahm. Aber es war ihm nicht wichtig. Ihm war wichtig, Gott zu gehorchen. Seinem lebendigen Gott. Demjenigen, der Nebukadnezar aus dem Staub der Erde gemacht hatte. Das war seine Einstellung. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Michael und Asaja gesetzt hatte, versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun nach dem, was du sehen wirst. Das war also ein weiterer Akt des Glaubens hier. Er wusste, dass Gott diese Situation führen würde. Gott hat es bereits so eingerichtet, dass Daniel mit diesem Mann reden durfte, dass er ihm günstig und gnädig gesinnt war, und so hörte er auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Und nach den 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Das ist ein weiteres Wunder, genau hier. Ich weiß nicht, vielleicht war es ein Wunder, aber auf jeden Fall war Daniel davon überzeugt, dass Gott die Situation führen würde. Er hatte bereits einen Ausweg geschaffen. Und erinnern Sie sich, Ihr eigenes ewiges Leben hängt von einer solchen Überzeugung ab. Lesen wir das in 1. Korinther Kapitel 10. Und Sie kennen das, Geschwister. Gott wird uns nicht immer denselben Ausweg geben, aber er verheißt uns, dass er uns einen Ausweg geben wird. Was auch immer dieser Ausweg sein wird. Dass wir bis zum Tode in Ruhe ausharren können, in Würde und Überzeugung, das könnte ein Weg sein. Und das wird manchen von Gottes Kindern so geschehen. Das werden wir sehen. 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 13. 1. Korinther 10, Vers 13. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Das ist ein Versprechen. Und wenn wir glauben, dass er Gott ist, dass er uns real ist, dann werden wir diese Verheißung glauben. Und wir werden unsere Entscheidung treffen, basierend auf dem, was er sagt, nicht auf den uns umgebenden Umständen. Wir haben jetzt viele Beispiele dafür gesehen. Aber schauen wir uns ein weiteres Beispiel des Glaubens hier an, in Daniel Kapitel 2. Daniel 2 und Vers 1. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt. Der hat mich erschreckt und ich wollte gern wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Erinnern wir uns, er wollte gern wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch: Der König lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern: Mein Wort ist deutlich genug. Aber wissen Sie, das ist eine schlechte Übersetzung. Es gibt eine andere Übersetzung in der Lutherbibel 1912. Dort heißt es nämlich wirklich: Es ist mir entfallen. Und das ist wirklich, was geschehen war. Gott erlaubte dies, um seine Macht zu erweisen. Niemand kann das wirklich tun. Niemand kann sagen: Ich erzähle dir, was du letzte Nacht geträumt hast und was es bedeutet. Das Einzige, was Nebukadnezar noch wusste, war, dass er sehr erschrocken war. Er war sehr besorgt, aber er hatte vergessen, was es war. Das ist die wirkliche Bedeutung dieses Verses. Und Josephus sagt dasselbe. Wenn Sie den Zusammenhang lesen, Gott erlaubte, dass Nebukadnezar vergessen hatte, was er geträumt hat. Und das Einzige, was geblieben war, war die Wirkung, dass er sehr erschrocken war, wegen des Traums. Und er fragt jetzt diese Weisen und sagt ihnen, sie sollen ihm sagen, was es war, was er geträumt hatte und was es bedeutet. Lesen wir also in der Lutherbibel 1912, Daniel 2 und Vers 5. Der König antwortete und sprach zu den Chaldäern: Es ist mir entfallen, was ich geträumt habe. Werdet ihr mir den Traum nicht anzeigen und ihn deuten, hier wird es also deutlich, worum es ging, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser schändlich verstört werden. Hier sehen Sie, wie grausam dieser Mann war. Und so können Sie nachvollziehen, wie der Kämmerer auf die Idee kam, dass sein Leben in Gefahr wäre. Als er gesagt hat: Wenn eure Gesichter nicht gut genährt aussehen, verliere ich mein Leben. Vers 6: Werdet ihr mir aber den Traum anzeigen und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir haben. Darum so sagt mir den Traum und seine Deutung. Sie antworteten wiederum und sprachen: Der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach: Wahrlich, ich merke es, dass ihr Frist sucht, weil ihr seht, dass mir's entfallen ist. Aber werdet ihr mir nicht den Traum sagen, so geht das Recht über euch, als die ihr Lügen und Gedichte vor mir zu reden euch vorgenommen habt, bis die Zeit vorübergehe. Darum sagt mir den Traum, so kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft. Da antworteten die Chaldäer vor dem König und sprachen zu ihm: Es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könne, was der König fordert. So ist auch kein König, wie groß oder mächtig er sei, der solches von irgendeinem Sternseher, Weisen oder Chaldeer fordere. Denn was der König fordert, ist zu hoch, und ist auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könne, ausgenommen die Götter, die bei den Menschen nicht wohnen. Wissen Sie, Gott wollte, dass sie zu diesen Schlussfolgerungen gelangen. Nur Gott konnte es tun. Und so wird sein Zweck hier erfüllt. Da wurde der König sehr zornig. Ich habe Ihnen gesagt, er war sehr hitzköpfig und außerdem grausam. Er konnte tun, was immer er wollte. Und befahl, alle Weisen zu Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Und Daniel samt seinen Gesellen ward auch gesucht, dass man sie tötete. Da erwiderte Daniel, hören Sie das, klug und verständig. Da wandte sich Daniel klug und verständig an Arioch, den Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Arioch, dem der König Vollmacht gegeben hatte, warum ist ein so strenges Urteil vom König ergangen? Und Arioch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben. Hören Sie das hier, hier ist eine andere Lektion des Glaubens. Genau hier. Daniel ging hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, ihm Zeit zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Was ist die Definition des Glaubens? Schauen wir Hebräer Kapitel 11 und Vers 1. Und Sie sehen, wie hier lebendiger Glaube am Werk ist. Das ist ein anderes Beispiel des Glaubens hier. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, dieses Buch ist einfach fantastisch. Hebräer 11 und Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Daniel wusste, dass sein Gott ihm helfen werde. Er kannte die Interpretation nicht und er kannte auch den Traum noch nicht. Aber er ging zum König hin und sagte, gib mir Zeit. Er hatte also lebendigen Glauben und praktizierte ihn, wie es hier heißt, dass der Glaube eine feste Zuversicht ist, auf das, was man hofft. Er hoffte darauf, dass Gott ihm den Traum geben wird und die Deutung dafür. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist Glaube, der wirksam ist. Stellen Sie sich vor, welchen Mut es bedurfte, zu diesem König zu gehen. Man konnte sich nicht einen Spaß mit ihm erlauben und sagen, gib mir ein bisschen Zeit und ich werde dir sagen, was du geträumt hast und was die Deutung dafür ist. Was tat Daniel also? Daniel 2 und Vers 17. Und Daniel ging heim und teilte seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten, wegen dieses Geheimnisses, und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Wissen Sie, Daniel wusste, dass Gott einen Zweck für sie hatte, warum sie im Palast des Königs waren. Er wusste es und er wusste, dass dieser Zweck noch nicht vollständig erfüllt worden war. Und er vertraute darauf, dass Gott ihnen die Antwort geben wird. Und er sagte zu dem König, dass er ihm die Antwort geben wird, bevor Gott ihm die Antwort gegeben hatte. Das ist die Definition des Glaubens. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Da wurde Daniel dieses Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart und Daniel lobte den Gott des Himmels, fing an und sprach, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke, er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein, er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand, er offenbart, was tief und verborgen ist, er weiß, was in der Finsternis liegt. Denn bei ihm ist lauter Licht. Er wusste, dass es Gott war, der Könige einsetzt und absetzt. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast des Königs Sache offenbart. Da ging Daniel hinein zu Arioch, der vom König Befehl hatte, die Weisen von Babel umzubringen, und sprach zu ihm, du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein zum König, ich will dem König die Deutung sagen. Arioch brachte Daniel eilends hinein vor den König und sprach zu ihm, ich habe einen Mann gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann. Der König antwortete und sprach zu Daniel, den sie Belshazzar nannten, bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung kundtun kann? Du erlaubst dir doch keinen Scherz mit mir, junger Mann. Kannst du es tun? Daniel fing an vor dem König und sprach, das Geheimnis Nachdem der König fragt, vermögen die Weisen, Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Mit deinem Traum und deinen Gesichtern, als du schliefst, verhielt er sich so. Das ist erstaunlich, das ist ein Akt des Glaubens. Lebendiger Glaube. Ein absolutes Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist der Glaube, den Gott auch von uns erwartet, liebe Geschwister. Während wir voranschreiten und uns der nächsten großen Prüfung nähern, die wir erleben müssen und die wir bestehen werden, so Gott will. Wenn wir beständig sind in Gottes Wort und seinen Ermahnungen. Ich kann Ihnen eines sagen. Ich weiß, uns steht ein großer Test bevor. Es könnte auch mehr als ein Test sein, aber einer davon ist hier in diesem Buch beschrieben. Wir sind ein Teil der Living Church of God, der lebendigen Kirche Gottes. Wir gebrauchen die Türen, die Gott für uns geöffnet hat. Wir stehen an vorderster Front und wir sind bekannter, als wir denken. Herr Adrian Hilton hat diese Erklärung gegeben. Die Führer in Europa lesen unsere Literatur. Und ich kann Ihnen garantieren, dass der Vatikan unsere Literatur liest. Sie wissen, wer wir sind. Vor 2 oder 3 Wochen, am Ostersonntag, haben wir auf unserer neuen Radiostation in Tijuana das Programm ausgestrahlt. Die Auferstehung war nicht am Sonntag. Und das genau am Ostersonntag. Unser Programm wurde um 11 Uhr vormittags ausgestrahlt. Und das vorangehende Programm wurde von einem dieser Pastoren gegeben, der begann seinen Zuhörern zu sagen, dass Gott die Tage zählt von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens. Und dass man deswegen zählen könnte, dass 3 Tage und 3 Nächte seit Freitag vergangen sein könnten. Und direkt nach ihm kommt El Mundo de Mañana, die Welt von morgen, wo wir ihnen erklärt haben, was Herr Armstrong seit langem gesagt hatte. Man kann es widerlegen, Geschwister. Es ist so machtvoll. Und wir haben in sehr klaren Worten gesagt, was ein Tag und was eine Nacht ist. Bewiesen Vers für Vers aus der Bibel. Der Preis dafür war, dass wir aus Tijuana rausgeworfen wurden. Und hier stehen wir nun. Und Herr Mertes lächelt. Er hatte zu mir gesagt, man muss einfältig sein wie eine Taube und weise wie eine Schlange. Aber wie könnte man diesen Tag vergehen lassen und den Menschen nicht sagen, was es damit auf sich hat? Was ist das Zeichen des Messias? Des wahren Messias? Ich konnte nicht anders. Und ich ging also zu dieser Radiostation und Gott erlaubt, dass manche Türen auch geschlossen werden. Das steht hier auch. Er erlaubte, dass Tijuana geschlossen wurde und eröffnete dafür Mexico City, die größte Stadt der Welt. 24 Millionen potenzielle Zuhörer. Und das Erste, was ich dem Mann dort sagte, dem Manager der Station, war, wir wurden gerade aus Tijuana rausgeworfen. Werden Sie uns auch von hier rauswerfen? Unser Material ist sehr kontrovers. Und ich sagte zu ihm, ich werde Ihnen ein paar Broschüren hier lassen. Prüfen Sie sie, ich komme zurück in einem Monat und dann werden wir wieder reden. Ich ließ ihm die Broschüren, welcher Tag ist der christliche Sabbat? Glauben Sie das wahre Evangelium? Eine Broschüre, die so stark ist, dass sie all diese Prediger wegpusten kann, wenn Sie es kürzlich gelesen haben. Ich ließ ihm also einige der stärksten Broschüren, die wir haben. Einen Monat später kam ich wieder zu ihm und fragte ihn, Herr Omero, haben Sie die Broschüren gelesen? Und er sagte, ja, das habe ich. Und so sagte er, aha, die Türe in Tijuana ist geschlossen. Aber Gott hat mich nicht hergebracht, um Türen zu schließen. Tijuana ist nur ein kleines Dorf, das zu schnell gewachsen ist. Das hier ist eine weltoffene Stadt. Und jetzt strahlen wir also unsere Sendung wieder aus, über die Station, die er managt. Und der Mann, der unsere Erklärung gehört hatte von den 3 Tagen und 3 Nächten, hat die Regierung der Stadt Mexiko angerufen und hat sich beschwert, hier gibt es ein paar Leute, die Lügen verbreiten über das Radio. Und die Leute kamen zu uns, um uns zu überprüfen. Und unser Gastgeber, der ein sehr kluger Mann ist, er ist ein Ingenieur, empfing sie mit einem breiten Lächeln und sagte zu ihnen, nein, liebe Freunde, unsere Erklärungen basieren einfach auf der Bibel. Sie können diese Artikel lesen. Und er gab ihnen Kopien von ein paar Artikeln und sie gingen von dannen und waren glücklich. Und der andere Pastor, ein Pfingstler, war wütend und beklagte sich, warum predigen Sie solche Sachen? Und unser Gastgeber sagte zu ihm, mein Freund, Sie sollten die Bibel studieren, bevor Sie eine Sendung ausstrahlen. Sie können Ihre These nicht beweisen. Wo in der Bibel sagt es, dass Gott die Tage von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens zählt. Nun, so weit, so gut, liebe Freunde. Wir sind bekannt. Und lesen wir nun Kapitel 3. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. Unser lieber Pastor, der vor mir gesprochen hat, hat etwas zu viel Zeit verbraucht, um Späße über mich zu machen. Nun, ich muss natürlich trotzdem rechtzeitig fertig werden. Aber ich sage Ihnen das, das steht hier aus bestimmtem Grund. Kapitel 3. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen. Sie wissen, Daniel hat ihm gesagt, er ist das Haupt aus Gold. Das Haupt war ihm aber nicht genug, er machte ein ganzes Standbild aus Gold. Das zeigte ihn. Und es wird in unserer Zeit wieder so geschehen. Manchmal erlaubt Gott, dass falsche Prophezeiungen auch sich erfüllen, um uns zu testen. Nach solchen Prophezeiungen gibt es nur einen weiteren Papst, der noch kommt. Diese Prophezeiung könnte sich erfüllen, ich werde meinen Glauben aber nicht darauf setzen. Das sind falsche Propheten. Aber manchmal erlaubt Gott, dass solches geschieht, um uns zu testen. Da steht in 5. Mose Kapitel 13, das werde ich jetzt nicht besprechen. Daniel Kapitel 3 Vers 1. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Interessant, dass das nächste Standbild, das kommt, 3 Sechser hat. Zwei gibt es schon hier. Vielleicht ist es nicht nur Zufall, weil das erste Babylon das von Nimrod war, das zweite war das von Nebukadnezar und das letzte wird die letzte Wiederauferstehung des Römischen Reichs sein, das auch Babylon die Große genannt wird. Und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Land der Babel. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtsleuten und allen Mächtigen im Lande, dass sie zusammenkommen sollten, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und das wurde zu einer Tradition. Die Kaiser von Rom haben dasselbe gemacht. Sie haben Standbilder von sich aufrichten lassen und man musste Weihrauch vor den Standbildern des Kaisers verbrennen. Das war im Römischen Reich so. Und auch Alexander der Große wurde verehrt. Da kamen zusammen die Fürsten, Würdenträger, ich möchte nicht die ganze Liste nochmal nennen, Vers 4, und der Herold rief laut, es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Und das entspricht auch dem Buch der Offenbarung, wo von vielen Völkern und Sprachen die Rede ist. Alle Völker, an denen die große Hure sitzt. Es ist also die gleiche Formulierung wie für unsere Tage. Sie wissen, wo das steht in Offenbarung Kapitel 17, wo es von der letzten Auferstehung des Römischen Reichs spricht. Wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen und erwähnt all diese Instrumente, dann heißt es, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Und so taten es alle. Und wissen Sie, die meisten religiösen Leute von heute, vielleicht nicht die meisten, aber ein großer Teil von ihnen, sie haben bereits einen anderen Tag des Gottesdienstes und es ist auch in Kapitel 7 dieses Buchs prophezeit, dass der falsche Prophet Zeiten und Gesetze ändern wird. Die Zeit des Sabbats, die Feste Gottes und das Gesetz über den Ruhetag. So werden sie das Gesetz Gottes ändern. Lesen wir das Ende von Vers 7. Alle fielen nieder, alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen und beteten an das goldene Bild, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Für diejenigen Leute gab es kein Problem damit, noch ein weiteres Standbild anzubeten. Sie verehrten bereits sehr viele Standbilder. Es gab also für die breite Mehrheit kein Problem. Ich lebte in einem katholischen Land. Und sie sprechen viel von Wundertaten. Wenn es in einer kleinen Stadt heißt, dass die Jungfrau erschienen ist, dann ist es unglaublich, wie viele Leute zusammenströmen. Das ist kaum zu beschreiben, welche Massenhysterie damit ausgelöst wird. Warten Sie nur, bis es wieder geschieht und jemand Feuer vom Himmel ruft in Rom. Und ich sage Ihnen, meine Freunde, wenn Sie dann mit dem Finger auf uns zeigen, weil Sie uns kennen als die schlimmste Plage auf der Welt, dann werden Sie gegen uns vorgehen. Zuallererst, weil wir an vorderster Front stehen. Sie wissen, wer wir sind. Und wir werden noch bekannter sein, während dieses Werk weiter und weiter wächst. Da kamen einige chaldäische Männer, Vers 8, und verklagten die Juden, fingen an und sprachen zum König Nebukadnezar, der König lebe ewig. Wer sind die Juden von heute? Diejenigen, die ein beschnittenes Herz haben, die Gottes Gesetzen gehorchen, das in ihr Herz geschrieben ist. Hier beschreibt es also sehr genau einen Test, der parallel auch in unserer Zeit geschehen wird und den manche sehr bald durchleben müssen. Vers 10, du hast ein Gebot ergehen lassen, ein Dekret, ein Gebot, und das kommt auch wieder. Es ist das Mahlzeichen des Tieres. Das sehen wir in Offenbarung Kapitel 13, Vers 13. Und wer es nicht anbetet, wird getötet werden. Hier heißt es genauso. Du hast ein Gebot ergehen lassen, dass alle Menschen niederfallen und das goldene Bild anbeten sollten, wenn sie den Schall der Posaunen hören. Und von all diesen Instrumenten, wer aber nicht niederfiele und anbetete, sollte in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die einzelnen Bezirke im Lande Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meschach und Abednego. Die verachten dein Gebot und ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Hier sind schon zwei Gebote Gottes betroffen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir und du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Übrigens sollten wir diese Gebote auswendig kennen. Wenn wir wirkliche Juden sind, sollten wir sie auswendig kennen. Sie sind hier beschrieben, sodass wir nicht verführt werden können. Wenn Wunder geschehen, die nicht Gottes Wort unterstützen, Gottes Gesetz, dann wissen wir, dass sie nicht von Gott kommen. Da befahl Nebukadnezar, Vers 13, mit Grimm und Zorn. Hier ist wieder seine Hitzköpfigkeit. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und Abednego vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen: Wie wollt ihr, Schadrach, Meschach und Abednego, meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Derselbe Test kommt für uns. Sie werden uns zwingen wollen, andere Götter zu verehren, das erste Gebot zu brechen und wahrscheinlich auch ein Bildnis zu verehren, das zweite Gebot zu brechen und am Sabbat zu arbeiten, das vierte Gebot zu brechen. Es kommt. Das ist kein Witz, Geschwister. Deswegen brauchen wir lebendigen Glauben. Vielleicht werden nicht alle diesen Test erleben müssen, aber es kommt ein Test, bevor diejenigen, die am Ort der Sicherheit beschützt werden, dorthin gelangen. Und ich werde es in Kürze zeigen. Ich habe noch 3 Minuten mit Erlaubnis des Chefs. 4 Minuten? Okay, dann bin ich fertig. Danke. Vers 15. Wohlan, seid bereit. Sobald ihr den Schall der Posaunen hört und all dieser Instrumente, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar. Und sie sprachen ihn respektvoll an. Erinnern Sie sich, wir sollen Autoritäten Respekt entgegenbringen. Christus sagte auch zu Pilatus, du hättest keine Autorität über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben worden wäre. Wir müssen also Autoritäten respektieren. Aber natürlich müssen wir Gottes Autorität mehr als alles andere respektieren, wenn man sich entscheiden muss, wem man mehr gehorcht. Und das sollte so klar in unserem Kopf sein. Es heißt also weiter, Vers 16, da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar. Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Was bedeutet das? Wir haben unsere Entscheidung bereits getroffen. Wiederum, das ist lebendiger Glaube. Da wartete ein brennender Ofen auf sie, aber sie achteten nicht darauf, ob die Umstände günstig dafür wären, Gott zu gehorchen. Sie achteten auf ihren Gott, der ihnen wirklich eine Realität war. Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Mit anderen Worten, wir haben unsere Entscheidung bereits getroffen. Das ist dieselbe Art Glauben, die wir in Kapitel 1 gesehen haben. Und das sollten wir auch lernen zu tun, in jedem Aspekt von Gottes Gesetz und unserem Gehorsam ihm gegenüber. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Das bedeutet, wer war real für diese Leute? Wir brauchen Führer, die diese Art Glauben haben, Geschwister. Vers 18, und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass unsere Entscheidung immer noch dieselbe sein wird. Wenn er uns nicht erretten wird von dem glühenden Ofen, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Da wurde Nebukadnezar voll grimm und der Ausdruck seines Gesichts veränderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego. Und er befahl, man sollte den Ofen 7-mal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. Sie sehen, die Umstände waren nicht sehr günstig, Geschwister. Aber sie trafen ihre Entscheidung. Ihr Gott war ihnen realer als diese Männer. Nun, nur um es ihnen zu sagen, wir werden nicht an den Ort der Sicherheit gelangen, bevor wir nicht einen letzten Test überstanden haben. Und es steht hier in diesem Buch, ich lese es Ihnen kurz und werde damit zum Ende kommen, weil unser Glaube getestet werden wird, bevor Gott erwägt, dass wir würdig sind, geschützt zu werden. Er verheißt uns einen Schutz und wir glauben daran. Aber schauen wir uns das kurz an. In Kapitel 12 der Offenbarung, wo es hier heißt, Offenbarung 12, Vers 7. Offenbarung Kapitel 12, Vers 7. Es heißt, und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Nun, sehen Sie das? Er wurde auf die Erde geworfen. Es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und dann schauen Sie es Vers 13 an, Geschwister. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Erinnern Sie sich, wir sind das geistliche Israel, das Israel Gottes. Viele von Ihnen sind direkte Nachfahren von Abraham und manche von uns sind in diesen Weinstock eingepfropft. Es ist also dieselbe Nation. Er verfolgte die Frau, die den Knaben geboren hatte. Was heißt es hier? Als damals die Regierung von Kalifornien in das Campus von Ambassador College eingefallen ist, hatte Herr Armstrong Grund zu glauben, dass dieser Kampf bereits geschehen war. Aber dann, als sich die Dinge wieder wendeten und Gott das Werk segnete und es ging weiter, da erkannte Herr Armstrong, dass dieser Kampf noch nicht stattgefunden hatte. Denn wenn dieser Kampf einmal stattfindet, dann ist das Erste, was wir erleben werden, dass die Kirche Gottes verfolgt werden wird. Und raten Sie was, die Kirche, die an vorderster Front steht, die Kirche, die dafür bekannt ist, dass sie das Evangelium vom Reich Gottes verkündigt, auf uns wird die Verfolgung zuerst kommen. Wir sind bereits bekannt, auch wenn wir klein sind. Das zeigt sich auch in dem, was mit unseren Geschwistern in Milwaukee geschehen ist. Vers 13. Als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurde der Frau gegeben, die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort. Die chronologische Reihenfolge ist sehr klar. Bevor wir an den Ort der Sicherheit gebracht werden, werden wir verfolgt werden. Das ist unsere Gelegenheit, Gott zu zeigen, dass wir lebendigen Glauben haben. Wenn wir nicht haben, dann werden wir hier bleiben müssen für die nächste Prüfung. Hören wir also auf die Warnung unseres Gottes, seien wir sorgfältig darin, ihn zu suchen, sodass wir wachsen können in echtem, lebendigem Glauben.